Ja, Norbert Treuheit, Stefan Imhof, die Buchreihe der modernen fränkischen Klassiker. Warum erscheint die gerade jetzt?
Naja, da gibt es sicher mehrere Gründe. Ich denke, wer in den letzten Jahren einmal mit offenen Augen über eine Buchmesse gelaufen ist, sei es in Frankfurt, in Leipzig oder anderswo, oder auch wer einfach mal offenen Auges am Samstag in die Buchhandlung geht, der wird sehen, dass die Branche gewissermaßen unter einer Überproduktion leidet, dass es wirklich sich die Branche dahingehend gewandelt hat, dass sie unübersichtlich geworden ist. Und es gehört sicher auch zu den großen Aufgaben eines Verlages, für Übersicht zu sorgen, für Übersichtlichkeit zu sorgen und auch sozusagen die Perlen herauszusuchen aus dieser Produktion. Zum anderen ist es natürlich auch so, dass die Titel unserer Reihe, obwohl sie schon älter sind, auch aktuelle Themen ansprechen. Also beispielsweise Ludwig Felds »Ein Unding der Liebe« ist dahingehend aktuell, dass die Einsamkeit, die der Protagonist in diesem Roman spürt, auch heutzutage in einem Zeitalter von losen Freundschaften im Internet von großer Aktualität ist. Oder auch bei dem Roman, der jetzt im Herbst bei uns erscheint, »Der Tunnel« von Bernhard Kellermann, der erschien 1913, also vor über 100 Jahren. Trotzdem ist diese Art Verflechtung von Börse, Industrie und Medien, die in diesem Roman thematisiert wird, auch heute noch von großer Aktualität und Bedeutung. Und ich denke, dass man auch aus diesen Büchern viel für unsere Gegenwart lernen kann.
Wie haben Sie dann für sich den Status des Klassikers definiert oder festgelegt? Liegt es an einer Langzeitwirkung oder dass es früher mal ein Bestseller war, also ein fränkischer Autor, eine Autorin, die eben auch über die Grenzen der Region raus bekannt geworden ist?
Ja, es sollte auf jeden Fall Langzeitwirkung haben. Bestseller muss es nicht in jedem Fall gewesen sein, aber es sollte zumindest die entsprechende Anerkennung, literarische Anerkennung gehabt haben, als es erschien. Außerdem sind es ja moderne Klassiker, das heißt, die wollen also nicht weiter zurückgehen als 1900 ungefähr.
Begonnen wurde die Reihe ja mit Hermann Kesten. Den muss man, glaube ich, in der Region kaum vorstellen. Er ist vielleicht der wichtigste Autor des 20. Jahrhunderts aus Nürnberg. Warum haben Sie gerade Dichter im Café ausgewählt und nicht zum Beispiel Meine Freunde, die Poeten?
Da muss ich sagen, das hat sicherlich auch kommerziellen Grund. Uns ist bewusst, dass sich solche Klassiker natürlich nicht so wahnsinnig gut verkaufen lassen. Insofern spielt der Titel natürlich eine große Rolle. Dichter im Café ist ein schöner Titel, ein sehr schöner Titel. Und noch dazu muss ich sagen, passt dieses Buch bei Arsivendi natürlich sehr gut rein, weil Arsivendi ist bekannt für Café-Kalender, Café-Bücher. Und insofern gibt es eine das andere und ich fand es gerade bei Hermann Kesten jetzt die richtige Wahl.
Ist natürlich auch immer das Problem, man wählt dann ein Werk zum Beispiel aus den vielen Werken eines Gesamtwerks aus. Wie verstehen Sie dann auch diese Reihe so ein bisschen als eine Art Kanon oder als eine Möglichkeit, Autorinnen, Autoren wieder ins Gedächtnis zurückzurufen?
Ja, es ist zum einen natürlich, wie jeder Kanon, ist er natürlich subjektiv, das ist klar. Das ist aber auch immer so, das Problem mit dem Kanon. Wir wollen einfach Franken als weltoffenen literarischen Raum zeigen. Es geht uns natürlich auch darum, zu verdeutlichen, dass wir hier eine Art kulturelles Erbe bewahren wollen. Ich denke, man macht sich gegenwärtig gar nicht so sehr immer deutlich, wie viel in Vergessenheit geraten ist, was noch vor wenigen Jahrzehnten brandaktuell war. Wir haben mit Jakob Wassermann beispielsweise einen Autor, der das jüdische Leben in Fürth und in Franken thematisiert, also die ganze jüdische Kultur, die leider untergegangen und zerstört wurde, ist in diesem Werk präsent. Wir haben zum Beispiel mit Ludwig Fels auch einen Vertreter der Arbeiterliteratur, auch ein Phänomen eigentlich der 70er Jahre, das man heute vielleicht gar nicht mehr vermuten würde und auch so nicht mehr kennt. Wir haben mit Natascha Wodin oder Robert Schopflocher Vertreter mit Migrationsgeschichten, die gesamte Vielfalt der fränkischen Kultur im vergangenen Jahrhundert, das mit so vielen Umwälzungen eben gepflastert war, soll auch deutlich werden in diesem Kanon.
Auffällig ist aber auch, wenn man in die Biografien der Schriftstellerinnen und Schriftsteller guckt, dass sie häufig gar nicht so lange in Franken geblieben sind. Also vielleicht hier geboren sind, aber manche hat es dann in die weite Welt getrieben. Ludwig Fels ist nach Wien gegangen zum Beispiel. Jakob Wassermann hat es irgendwann in Fürth auch nicht mehr ausgehalten. Ist es nicht auch eine kleine Geschichte des, sag ich mal, Literaturstandorts Franken und wie schwierig der vielleicht auch ist?
Da haben Sie vollkommen recht. Und das ist ja auch etwas, wogegen wir ankämpfen wollen und wogegen wir auch mit dieser Reihe ankämpfen wollen, um eben dem Selbstbewusstsein fränkischer literarischer Talente eine gewisse Motivation zu geben.
Es wird ja auch immer wieder gefragt, warum macht ihr das? Das ist ja sozusagen auch ökonomischer Selbstmord. Dem kann man natürlich dann immer entgegenhalten, wer soll sonst machen? Das ist natürlich auch eine Art der Kulturarbeit, die sich vielleicht nicht immer rechnet. Aber dennoch steht As Vivendi eben auch als einziger wirklich ernstzunehmender fränkischer Belletristikverlag für diese Kulturarbeit.
Es ist eben auch so, dass viele in Franken ja immer sagen, ja, Franken, die fränkische Literatur hat ja nichts zu bieten. Aber ich denke, durch diese Reihe und durch diese Autoren und Romane sieht man sehr wohl, dass Franken und die fränkische Literatur was zu bieten hat.
Sehen Sie es dann auch ein bisschen als einen Wink mit dem Zaunpfahl, vielleicht auch in Richtung Lokalpolitik, weil es bräuchte ja vielleicht auch mal in der Lokalpolitik mehr Unterstützung für eine fränkische Literaturszene. Es fehlen ja einfach zum Beispiel Institutionen, die es in anderen Städten von der Größe von Nürnberg zum Beispiel gibt.
Absolut, ja. Ich bedauere es sehr, dass in Nürnberg viel zu wenig für die Literatur gemacht wird. Oder sagen wir nicht nur in Nürnberg, sondern generell in Franken. Ich bedauere es auch, dass das Literaturhaus in Nürnberg über sicherlich tolle Lesungen von der Funktion her nicht drüber hinausgeht. Es ist auch so, dass insgesamt wahrscheinlich für bildende Kunst in Nürnberg weitaus mehr getan wird als für Literatur, bildende Kunst, Musik. Da hat man schon den Eindruck, dass die doch etwas stärker favorisiert werden als die Literatur. Und ich war also schon sehr froh, als vor ein paar Jahren der Andreas Radlmeier auf mich zukam und meinte, Nürnberg möchte sich der Literatur etwas öffnen, ob ich nicht eine Idee habe für eine Art Festival, Literaturfestival oder was auch immer. Wir sind dann eben auf die Kriminale gekommen, dass wir die nach Nürnberg holen. Das war schon mal ein Ansatz. Es ist aber zu gucken, was jetzt in der Folgezeit noch kommt, weil meines Erachtens ist es schon ein bisschen bedauernswert, wie wenig für Literatur ausgegeben wird.
Nun geht die Reihe ja mit dem Titel nicht so deutlich hausieren, also es taucht nicht außen auf dem Umschlag auf. Es gibt natürlich diesen Zusammenhang über das gleiche Erscheinungsbild. Was erwarten Sie sich an Wirkungen über die Region hinaus?
Es ist so, dass ein Ludwig Fels oder ein Hermann Kesten oder all die, die wir für diese Reihe ausgewählt haben, dass die natürlich auch überregional von Interesse sind. Und warum sollte ein Buchhandelskunde in Hamburg oder Berlin sich nicht für Dichter im Café oder eine Unding der Liebe interessieren? Deswegen haben wir das aus sicherlich Marketinggründen so gemacht, dass wir das jetzt nicht vorne groß auf den Umschlag drauf geschrieben haben, fränkische Klassiker, sondern eben eher im Innenteil des Buches. Somit hoffen wir, dass das eben auch wirklich überregional Beachtung findet.
Also Wir haben vielleicht eine regionale Verankerung noch über das Nachwort. Also jedes Buch ist auch mit einem Nachwort versehen, das den Text sowohl wirkungsgeschichtlich erfassen soll, als auch eben in der Region zu verankern versucht. Und ich denke dann, dass sozusagen der regionale Aspekt dann eher im Innenteil aufgegriffen wird.
Was mir auch aufgefallen ist, wie ich die Titel mal recherchiert habe im Internet, dass die drei, die jetzt zumindest konkret angekündigt sind, vorher vergriffen waren. War das auch ein Kriterium der Auswahl, vergriffene Bücher wieder in Umlauf zu bringen?
Ja, absolut. Wir wollten und wir werden nur wirklich vergriffene Bücher auflegen, weil das ist ja eben die Motivation des Ganzen, dass wir eben vergessene, vergriffene Bücher, die in der deutschen Literatur eine Rolle spielten, wieder lieferbar machen wollen.
Das Ganze hat natürlich auch rechtliche Gründe. Sofern ein Buch jetzt nicht gemeinfrei ist, haben wir da eigentlich auch gar keine Möglichkeit, weil die Rechte dann in der Regel noch beim Verlag liegen. Und da haben wir eigentlich gar keine Möglichkeit, dann einen Konkurrenzdruck zu machen.
Und die nicht gemeinfreien Bücher, hatten Sie da jetzt schon Probleme, Wunschkandidaten zu bekommen?
Bisher nicht. Das könnte natürlich noch passieren. Bisher waren aber alle Autoren, mit denen wir in Kontakt getreten sind, wahnsinnig froh und glücklich, dass sie sozusagen ihre alten Werke, mit denen sie auch großen Erfolg hatten, dass sie wieder aufgelegt wurden und haben sich eigentlich sehr geehrt gefühlt. Also ganz im Gegenteil, Probleme gab es da in keiner Weise bisher.
Jetzt haben Sie gerade selber schon das Wort vom kommerziellen Selbstmord im Mund geführt. Was ja sehr auffällig ist, ist die Ausstattung der Bücher. Also Sie haben sich für gebundene Ausgaben auch noch in bedruckten Leinen entschieden. Das ist ja nicht gerade billig, das herzustellen. Hätten es Taschenbuchausgaben nicht auch getan?
Ich denke, es sollte von Anfang an eine möglichst bibliophile, aber auch erschwingliche Ausgabe sein, damit sich das einerseits jeder leisten kann, aber andererseits es so schön ist, dass man diese Ausgabe auch ins Regal, ins Buchregal stellen möchte. Und deswegen sind wir zu dieser Entscheidung gekommen.
Und ich denke, das ist natürlich auch ein klassischer Ars Vivendi-Ansatz der Bibliophile, nämlich also Schönes zu machen, nicht nur im übertragenen Sinne, sondern auch ganz konkret im Haptischen. Und wenn man sich in der Branche umhört und umsieht, dann entdeckt man auch, dass viele Verlage das hochwertig ausgestattete Buch, gerade wenn es um Klassiker geht, wiederentdecken, das wirklich auch beim Kunden ganz interessiert wahrgenommen wird. Eine Abgrenzung zur Benutzeroberflächenliteratur, die auf dem Kindle gelesen wird, die auch vielleicht nicht so genau gelesen wird oder auch vielleicht der Online-Artikel der Online-Zeitungen, der eben auch überflogen wird. Da ist es gerade im Klassikerbereich ein wirklicher Trend, sich dem schönen Buch wieder zu widmen.
Es ist ja jetzt schon für den Herbst der Tunnel von Bernhard Klemann angekündigt worden. Damals ja ein Roman in Millionenauflage, weltweit eigentlich auch bekannt, der Autor, später in Vergessenheit geraten. Können Sie uns noch einen Ausblick geben, was werden die nächsten Bücher sein, die in der Reihe erscheinen werden?
Also wir haben noch nichts Konkretes festgezurrt. Es gibt sicherlich Autoren, die wir versuchen werden, in die Reihe zu integrieren. Dazu gehören sicherlich Jakob Wassermann, den ich schon erwähnt hatte, der hochinteressant über die jüdische Kultur in Franken geschrieben hat. Dazu gehört sicherlich auch Robert Schopflocher, der vielleicht nicht so bekannt ist, der heute in Südamerika lebt, aber in Fürth seine Kindheit verlebt hat. Dann gehört dazu sicherlich auch Ernst Penzoldt. Dazu gehören sicherlich auch Gisela Elsner, die Mutter des bekannten Regisseurs Oskar Röhler, die mit Die Riesenzwerge einen sehr interessanten Roman geschrieben hat. Dazu gehört womöglich auch der leider verstorbene Kirchenkritiker Karl-Heinz Deschner, der auch ein Romanwerk hinterlassen hat, das man sicherlich wiederentdecken sollte. Also da ist noch einiges zu erwarten. Fränkische Literaturenthusiasten haben viel, auf das sie sich freuen können.